ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Klaus Koch. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Psychologe, kommen aus Heidelberg, schreiben immer wieder über das Erwachsenwerden und wie gute Erziehung gelingt. Und Sie befassen sich schon lange mit den Themen rund um Bindung zwischen Kindern und Eltern. Was sagen Sie denn? Wie hat sich das Thema so generell entwickelt?
Also für mich hat sich so das Thema entwickelt. Ich komme aus der Psychoanalyse im Grunde. Aber das wurde mir auf die Dauer, wie kann man das ausdrücken, zu speziell, zu kompliziert. Ich wollte mehr auch für allgemeine Erziehungsprojekte tun und nicht nur mich konzentrieren eben auf Patienten und Klienten. Und da ist die Bindungstheorie ein gutes Einfallstor, wenn man so will. Wenn man sich viel mit Kindheit, mit Erziehung, mit Krippe, mit Kita, mit Schule beschäftigt, dann öffnet es viele Türen. Und so bin ich im Grunde auf die Bindungstheorie gekommen, die ja begründet wurde von Bowlby, einem Ex-Psychoanalytiker, also der kam auch aus der gleichen Ecke und hat dann diese Bindungstheorie entwickelt, die in Deutschland mittlerweile durch populäre Ratgeber relativ bekannt geworden ist, wobei man Bindungstheorie, und da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, nicht mit bedürfnisorientierter Erziehung. Das ist ja so ein Reizwort heute.
Ja, aber es ist schon rauszuhören, Sie könnten ganze Vorträge jetzt Stichwort halten.
Will ich aber auch nicht.
Aber was ja so spannend ist, Bindungstheorie, das Stichwort haben Sie gerade genannt, ja, haben die allermeisten vielleicht schon mal gehört. Aber was genau verbirgt sich dahinter?
Also da verbirgt sich im Grunde Folgendes. Alle Kinder weltweit kommen hilflos auf die Welt und sind total abhängig von dem, was um sie herum draußen passiert. Hauptsächlich natürlich von ihren wichtigsten Bezugspersonen. Das sind meistens die Eltern, das können aber auch andere sein. Und alle Kinder suchen, weil sie so hilflos sind bei der Geburt und auch viele Monate und Jahre später, suchen nach Bindung. Sie suchen nach Bindung zu diesen Bezugspersonen, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Und das ist wichtig, das muss man denen nicht anerziehen. Das machen die von ganz alleine. Und zwar lässt sich das über alle Kulturen hinweg beobachten.
Ja. Also da ist sich auch die Wissenschaft einig.
Da ist sich die Wissenschaft und auch die Säuglingsforschung ist sich da einig.
Alle Menschen sind gleich und brauchen eine sichere Bindung.
So ist.
Was ist die Voraussetzung, damit eine sichere Bindung gelingen kann?
Das ist jetzt die spannende Frage. Eine sichere Bindung gelingt, wenn sich das Kind in seinem Dasein und dies über lange Zeit hinweg sicher und geborgen fühlen kann. Wenn es anerkannt wird, so wie du bist, bist du gut, so mag ich dich. Mhm. Und dann ganz wichtig, wenn es Resonanzerfahrung macht, also wenn man auf das Kind eingeht, auf seine Gesten, auf seine Worte und so weiter, dann stellt sich, und wenn man es wertschätzt, also du bist wertvoll für mich, dann stellt sich über diese existenziellen Bedürfnisse, die jedes Kind hat, Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung, Wertschätzung, Resonanz, dann stellt sich eine sichere Bindung zu den Eltern, meistens Mutter und Vater, aber es können auch andere sein. Dann stellt sich diese Bindung her und verleiht dem Kind Selbstbewusstsein, verleiht dem Kind Sicherheit.
Wie kann eine Gesellschaft wieder resilienter werden? Klaus Koch bei uns in SWR1 Leute, Sie sind Psychologe. Haben Sie Antworten darauf?
Ja, ich versuche das in meinem Buch insofern näher zu beschreiben und auch zu begründen, dass alles davon abhängt, wie unsere Kinder, insbesondere in der frühen Kindheit, aber auch in den folgenden Jahren, bindungsgerecht aufwachsen. Das heißt, das Gefühl haben, draußen, das ist nicht gefährlich für mich, sondern das kommt auf mich zu, das mag mich, Das eröffnet mir immer neue Möglichkeiten, die Welt zu erforschen. Kinder sind ungeheuer neugierige Wesen. Das sieht man jeden Tag auf der Straße, wie die einen angucken und wie die überall rumlaufen. Also wenn man den Kindern diese Freiheit gibt, auf dem Fundament einer sicheren Bindung, das ist meine Überzeugung, feste Überzeugung, dann haben wir gute Chancen, Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zu besiegen. Dann haben wir auch präventiv gute Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, was insbesondere so von rechtspopulistischer Seite zum Thema gemacht wird, also Stichwort Fremdenhass. Das ist meine Überzeugung und es ist erstaunlich, dass bei vielen, vielen Artikeln, Büchern, die sich mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus beschäftigen, dass da die Kindheit so gut wie keine Rolle spielt. Also es werden Abstiegsängste genannt, es werden Zukunftsängste, Globalisierung und. Aber auf die Idee, dass das auch alles mit der Kindheit und den Erfahrungen in der Kindheit zu tun haben könnte, kommt so gut wie niemand.
Bleiben wir mal bei der Gesellschaft und der Resilienz. Sie halten jetzt fest, dass das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern stetig sich verbessert hat über all die Jahre. Das ist ja etwas sehr, sehr Positives. Gibt es dennoch auf der anderen Seite dadurch Nachteile?
Also zum einen hat sich das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf jeden Fall verbessert in Richtung auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, respektvoll erziehen und die Würde der Kinder anerkennen. Das sind, wenn man sämtliche wissenschaftliche Studien zu Rate zieht. Und das ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das trifft auf etwa 70% aller Eltern zu. Diese Zahl 70% finden Sie eigentlich überall, ob das vom Deutschen Jugendinstitut in München kommt oder sonst woher. Aber 30% der Eltern schaffen das aus unterschiedlichen Gründen nicht, ihre Kinder bindungsgerecht auf Augenhöhe zu erziehen.
Schauen wir mal drauf, wenn Eltern Kinder als verlängertes Ich sehen, die Kinder zu innersten Gefährten machen, dann übertreiben wir und machen die Kinder nicht resilient. So hat es Richard David Precht bei uns am Freitag in SWRs Leute gesagt. Wie blicken Sie denn aus Ihrer Expertise als Psychologe drauf?
Das betrifft eben diese 70%, die ich genannt habe. Und darunter gibt es eine ganze Reihe von Eltern, die auf die das zutrifft, dass sie ihre Kinder, wie man heute sagt, so bedürfnisgerecht erziehen, dass sie ihnen nicht widersprechen, dass sie ihnen, sind diese Rasenmähereltern, alles aus dem Weg räumen wollen und. Das sind nicht alle. In meiner therapeutischen Praxis begegne ich denen auch. Aber es gibt auch viele unter denen, die da ein ganz gutes Gleichgewicht finden. Also auf der einen Seite schon auch Ansagen machen, aber, und da komme ich wieder auf den Punkt, ihren Kindern immer das Gefühl geben, so wie du bist, bist du gut. Wir lieben dich, wir mögen dich und wir wollen dir ermöglichen, dass du angstfrei gegenüber all dem, was da jetzt draußen passiert, möglichst angstfrei aufwächst.
Klaus Koch ist bei uns in SWRs Leute. Ja, jetzt hat uns hier das Ende der Musik überrascht. Sie nennen viele Beispiele für Situationen, die Eltern und Kinder erleben in Sachen Bindung. Vielleicht können Sie mal eine Situation schildern. Was bringt denn Sicherheit? In der Zeit setze ich meine Kopfhörer hier richtig rein.
Ja, machen Sie das. Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass Kinder, die zu Hause sich sicher und geborgen fühlen und anerkannt fühlen und die Resonanz erfahren, dass die diese Personen, die ihnen das bieten, dass sie die als innere Bilder aufnehmen. Also ein Beispiel auf dem Spielplatz, jeder von uns kennt das, man sitzt als Eltern auf der Bank und das Anderthalbjährige spielt im Sand, dann guckt sie es um, immer wieder mal und dann krabbelt es oder wenn es laufen kann, in den meisten Fällen können sie dann so ein bisschen laufen, dann läuft es weiter weg, hinter eine Rutsche oder hinter einen Busch und sieht die Eltern nicht mehr. Und das ist für ein anderthalbjähriges Kind ein Riesenmeilenstein in seiner Entwicklung, weil es ja sozusagen jetzt diese Sicherheit, die es sonst hat, wenn Mutter und Vater bei ihm sind, nicht mehr visuell hat.
Es erlebt die Welt alleine.
Es erlebt die Welt allein. Das klappt aber nur, wenn sich das Kind sicher ist, dass wenn es zurückkehrt, die Mutter oder der Vater, kann auch der Opa oder die Oma sein, dass die weiterhin auf der Bank sitzen bleiben. Wenn man einen Versuch machen würde, was man aus ethischen Gründen nicht machen darf, zu Recht, und würde dieses Kind zurückkehren lassen und die Bank ist leer. Ja. Manchmal passiert es ja auch, weil ein Anruf kommt und die Mutter oder der Vater beiseite gehen.
Ja, aber natürlich dann Panik und Entsetzen beim Kind. Wo
genau
sind die Eltern?
Würde, also ja, das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig ist, dass das Kind lernt, sich von seinen Eltern zu trennen, immer mehr, und trotzdem das Gefühl hat, da ist ein unsichtbares Band, was mich mit denen verbindet.
Und das eigene Erleben stärkt natürlich dann auch eine Selbstsicherheit. Und es heißt doch immer, die ersten Jahre im Leben sind die entscheidenden. Sie werden die These wahrscheinlich unterstützen.
Die würde ich schon unterstützen. Sie sind entscheidend, aber sie sind nicht unumkehrbar. Sie sind entscheidend, um diese Sicherheit zu gewinnen und dieses Gefühl, die Welt antwortet mir. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, gehört und gesehen zu werden. Ich werde gehört, ich werde gesehen.
Was passiert denn dann, wenn man jetzt von diesen anderen Mustern spricht, wenn Eltern zu ängstlich sind oder wenn Kinder vernachlässigt werden bei dieser Situation? Mhm. Vielleicht können Sie das auch noch mal bildhaft beschreiben.
Also wenn Eltern zu ängstlich sind, dann würden sie dem Kind vielleicht nicht erlauben, sich von ihnen zu entfernen und hinter einen Busch zu laufen oder hinter einer Rutsche zu verschwinden, weil sie denken, oh, da kann ja was passieren. Und diese Ängstlichkeit der Eltern, die sich auch in späteren Jahren, Entwicklungsjahren des Kindes fortsetzt, die überträgt sich auf ein Kind. Weil das Kind fragt sich natürlich, warum sind die ängstlich? Warum darf ich da eigentlich nicht hingehen? Könnte es sein, dass da nicht doch was Gefährliches lauert? Also das ist die Ängstlichkeit. Die andere, wobei die Ängstlichkeit von Eltern ja immer noch was Fürsorgliches hat. Während, wenn es den Eltern egal ist, ob das Kind da hinmarschiert oder nicht hinmarschiert, dann fühlt sich so ein Kind nicht ermutigt, die Welt zu erforschen, sondern dann denkt sich das Kind, um an diesem Beispiel zu bleiben, verdammt nochmal, wenn ich jetzt zurückkomme, sind die noch da? Weil ist denen ja offensichtlich völlig egal. Ein anderes Beispiel, wenn die Kinder älter sind und mit 14, 15 nicht nach Hause kommen, um 1 Uhr nachts, dann machen sich viele Eltern große Sorgen, zu Recht. Habe ich bei meinen Kindern selber erlebt.
Und Sie haben 4 Söhne.
Genau, also kann man schon einiges erleben diesbezüglich. Dass die Eltern sich Sorgen machen und wenn sie das dem Kind mitteilen, dann ist das ein gutes Zeichen, weil das Kind sagt sich, Mensch, die denken an mich irgendwie. Wenn den Eltern das völlig wurscht ist, ob die um 4 Uhr nach Hause kommen oder gar nicht nach Hause kommen, dann hat jetzt ein Jugendlicher das Gefühl, eigentlich ist denen völlig egal, was ich mache.
Also die Art der Kommunikation ist auch eine ganz wichtige.
Das ist entscheidend.
Das Verhältnis, wie Sie schreiben, von den Eltern und Jugendlichen immer enger geworden. Das heißt, trotzdem sind sie wohl ängstlicher geworden. Also dieser Schulweg, den viele Kinder früher noch alleine gemacht haben, da sind die Eltern heute dabei und fahren die Kinder lieber in die Schule. Wäre das etwas, um anzusetzen, um Kinder wieder resilienter zu machen?
Also ich denke, dass die Ängstlichkeit bei vielen Eltern zugenommen hat. Aber ich bleibe dabei, das sind immer diese 70% von Eltern, die eigentlich ihre Kinder ganz gut erziehen, um das mal so flapsig auszudrücken. Die einen sind ängstlicher, die anderen sind weniger ängstlicher. Es gibt Rasenmähereltern, es gibt Helikoptereltern, aber irgendwie haben die eine Bindung zu ihrem Kind. Aber die 30%, die ihre Kinder anbrüllen, die ihre Kinder, die Würde ihrer Kinder verletzen, die sich eigentlich, oder wie Sie es ausgedrückt haben, ihre Kinder auch ein Stück weit vernachlässigen, die machen ganz andere Erfahrungen in ihrer Kindheit.
Wir sprechen über den Schutzfaktor Bindung mit dem Psychologen Klaus Koch heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie sind da auf eine Prozentzahl gestoßen von Eltern, die mit ihren Kindern ja inwiefern umgehen.
Ja, das ist sehr interessant. In der letzten Woche ist eine Untersuchung bekannt geworden von der Universität Ulm zusammen mit UNICEF, eine repräsentative Studie. Und da stellt sich heraus, dass etwa 70%, so wie ich das schon versucht habe zu betonen, so auf Augenhöhe in etwa mit ihren Kindern umgehen, aber 30% immer noch sehr viele Strafen aussprechen und er nennt, die Studie nennt das emotionale Vernachlässigung, also Strafen im Sinne von Anbrüllen, Anschreien, das kannst du nicht, du bist nichts wert, Einsperren ins Zimmer, einen Tag nicht mit reden, also eher so eine emotionale Form von Bestrafung.
Aus Ihrer Expertise als Psychologe heraus, diese 30%, woher rührt dann dieses Verhalten? Durch die eigene Erziehung?
Ja, also mir liegt das völlig fern, auch in der Elternberatung natürlich, den Eltern dafür die Schuld zu schieben, sondern in der überwiegenden Anzahl der Fälle ist es so, dass Eltern selber so eine Erziehung gehabt haben. Also das überträgt sich von Generation zu Generation. Und dieselbe Studie hat herausbekommen auch, die das unterstützt, dass die Hälfte derer, die ihre Kinder anbrüllen, anschreien, entwerten, das ist eine ganz gefährliche Geschichte für Kinder, die das als furchtbar empfinden. Die Studie hat herausgefunden durch Befragung, dass mehr als die Hälfte der Eltern das eben in ihrer eigenen Kindheit auch erlebt haben.
Das heißt, für diese Kinder gibt es keine Chance, weil die Eltern das weitergeben, was sie erlebt haben? Oder wie blicken Sie drauf? Was kann ihnen helfen?
Ich würde nie sagen, dass es für Kinder keine Chance gibt. Es gibt für alle Kinder auf der Welt immer eine Chance. Und es gibt viele Biografien von Erwachsenen, die in ihrer Kindheit Schlimmes erlebt haben und die ganz tolle Menschen geworden sind. Also keine Chance. Sie haben eine Chance in dem Moment, wo sie in ihrem familiären Umfeld jemand kennenlernen, treffen, das kann Oma, Opa sein, kann eine Tante sein, wenn sie noch sehr klein sind, bei denen sie sich akzeptiert und nicht runtergemacht fühlen. Und später in der Krippe und in der Kita oder in der Schule, wenn sie da auf Personen stoßen, die eben dieses Bindungsangebot, von dem ich am Anfang der Sendung gesprochen habe, die dieses Bindungsangebot, das Kinder dann aussprechen, gerade die Kinder, die das zu Hause wenig erfahren, die das wahrnehmen und die das akzeptieren und den Kindern das Gefühl gibt, also hier wirst du nicht runtergemacht, hier bist du nicht nichts wert, sondern hier bist du was wert, hier bist du akzeptiert und hier bist du so wie alle Kindern auch geliebt.
Jetzt nennen Sie noch eine Zahl, die fand ich sehr erschreckend, nämlich nach einer Umfrage fühlen sich nur 8% der Jugendlichen und der Kinder in der Schule wirklich wohl.
Ja.
Also das sind ja Orte, in denen man solche Menschen, und es gibt tolle Lehrerinnen und Lehrer, wo man diese Menschen finden kann, aber diese Zahl fand ich erschreckend.
Die ist erschreckend, nicht nur die 8%, die sich also wohlfühlen, sondern eben vor allen Dingen der Rest, der sich nicht in der Schule wohlfühlt. Und da ist es ja ein Viertel, die sagen, also ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass eben von pädagogischer Seite, weil das aus Lehrermangel, aus Geldmangel und, weil von pädagogischer Seite eben zu wenig Angebote gemacht werden, die das Kind so wie es ist oder den Jugendlichen akzeptieren. Ich habe mal, wenn ich vor Lehrerinnen und Lehrern spreche, mal eine interessante Frage gestellt. Sag mal, an wie viele Lehrerinnen und Lehrer aus eurer Schulzeit, die ihr ganz toll fandet, könnt ihr euch erinnern?
Und da gibt es ja einige.
Nee. Da saßen vielleicht 80. Dann hab ich gesagt, könnt ihr euch an 10 erinnern? Ging natürlich keine Hand hoch. Könnt ihr euch an 5 erinnern? Dann gingen so nur ein paar Hände hoch. An 2, da gingen fast alle Hände hoch. Und an einen sowieso.
Ja.
Und was waren diese Lehrer? Das waren nicht die Lehrer, bei denen du tun und lassen konntest, was du wolltest. Oder die nur 1er und 2er gegeben haben. Sondern es waren, und darüber waren sich alle einig, die mich nicht nur als Schüler und Schülerin gesehen haben, sondern als ganzen Menschen. Die auch geguckt haben, was macht der denn außerhalb der Schule? Oder was sind seine Fähigkeiten? Der ist vielleicht in Mathe eine Flasche, aber der kann eine andere Sache ganz toll. Und das führt dann dazu, dass in der Schule eine Form von Wärme entsteht, wo sich Kinder und Jugendliche angenommen fühlen. Und das sind dann wahrscheinlich die 7%, die in dieser Umfrage aufgetaucht sind. Ja.
Wir sprechen über den Schutzfaktor Bindung mit Klaus Koch, Diplompsychologe, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass Kinder häufig die Erziehungsmuster von den Eltern an ihre Kinder weitergeben. Reinhard meldet uns da gerade aus Ebersbach dazu und sagt, ja, mir ist das zu einfach zu sagen, denn ich wurde auch nicht respektvoll erzogen mit körperlichen Strafen. Ich habe mir aber immer gesagt, bei meinen Kindern passiert das nicht. Immer Respekt und keine Gewalt. Solche Beispiele gibt es natürlich natürlich auch.
Ja, super, natürlich. Und ich würde auch nie sagen, dass da ein Automatismus besteht, wenn Kinder Gewalterfahrungen in der Kindheit machen oder nicht gehört und gesehen, nicht akzeptiert werden, dass sich das automatisch überträgt auf ihre Rolle als Eltern später. Die gleiche Studie da aus Ulm vom UNICEF, die ich zitiert habe, die stellt auch fest, dass die Hälfte, das hatte ich schon erwähnt, der Eltern, die eben mit ihren Kindern, ich sag's mal neutral, sehr unsanft umgehen, dass die gleiche Erfahrung zu Hause hatten in ihrer Kindheit. Aber dass auch die Hälfte das nicht weitergibt, und das fand ich auch ganz interessant, hauptsächlich Frauen, die sich dann sagen, also ich will mein Kind anders erziehen, als wie ich es erlebt habe. Und hier haben wir das Beispiel, das ist toll. Eines Mannes. Und ich denke auch, dass er vielleicht auch in seiner Kindheit irgendjemand hatte, an dem er sich positiv anschmiegen konnte, wenn man so will, eine Oma und ein Opa, wo er das Gefühl hatte, die sind anders, die akzeptieren mich, und darüber auch ein Stück weit dann gelernt hat, ich gehe anders mit meinen Kindern um, als wie ich selbst erfahre. Aber natürlich, ein Automatismus gibt's nicht, und das Beispiel ist toll.
Und jetzt geht's natürlich darum, die Menschen, die Sie vielleicht auch nicht erreichen können, also die keine Chance haben auf eine Therapie, Therapieplätze zu bekommen. Auch das ist gar nicht so einfach. Die ihre Kinder vernachlässigen. Was kann es da gesellschaftlich für Maßnahmen geben, dass dann eben die Kinder auch zu weltoffenen, toleranten Bürgern, denn das ist ihnen ja ein Anliegen, auch dann diesen Weg finden können?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen kommen sie natürlich schon in therapeutische Einrichtungen via Jugendamt häufig, aber die Wartezeiten sind enorm. Teilweise fallen sie durchs Sieb der therapeutischen Hilfestellungen durch, was schlimm ist. Dann erfahren sie keine Hilfe und versinken immer mehr in diesem Teufelskreis Vernachlässigung, Hoffnungslosigkeit. Nicht wahr? Ein Kind, was sich nicht aufgehoben fühlt, das fällt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es fällt tief. Und es findet keinen Halt mehr. Und das hast du häufig bei Kindern aus vernachlässigten Familien. Aber, und das gibt mir Hoffnung, und so habe ich das auch beschrieben, natürlich können auch außerhalb der Familie Menschen sein, die diesen Kindern Hilfestellung bieten.
Diplompsychologe Klaus Koch heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wir sprechen über den Schutzfaktor Bindung und warum das auch manchmal schwierig ist. Und da schauen Sie in die Vergangenheit. Und da gab es auch unterschiedliche Erziehungsmethoden, die Sie ansprechen. Welche zum Beispiel?
Ja, ich komme nochmal auf die Essentials zurück. Also diese existenziellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit, nach Anerkennung, Wertschätzung und vor allen Dingen nach Resonanz. Ich werde gehört, ich werde gesehen. Das ist für jedes Kind unabhängig von Alter, Geschlecht, das Entscheidende. Und nun, wenn man auf die Suche geht in der Geschichte der Kindererziehung, da stößt man darauf, dass das eine 200 Jahre alte Tradition gibt. Angefangen hat das so Mitte des 19. Jahrhunderts, wo diese Essentials konterkariert wurden, also Gehorsam. Das Kind durfte gar nicht selbstständig sich äußern und. Es gibt einen tollen Film, Das Weiße Band. Manche der Hörerinnen und Hörer kennen den Film. Der zeigt das sehr anschaulich, wie so eine Erziehung funktioniert. Und jetzt kommt was Entscheidendes in meinem Buch. Wenn man jetzt mal auf das sogenannte Dritte Reich zurückguckt, dann gibt es dort eine Erziehungsexpertin, Erziehungsikone. Johanna Hara war es. Und die hat, und das kann man nachlesen in diesem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, die hat diese existenziellen Bedürfnisse, die hat eine Erziehung propagiert, die diesen existenziellen Bedürfnissen des Kindes nach Nähe und nach Sicherheit diametral entgegengesetzt war. Das heißt, sie hat gesagt, Mutter, sei nicht mitleidig mit deinem Kind. Mutter, sperr dein Kind weg, wenn es dir auf die Nerven geht. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Kann man alles nachlesen. Mutter, außer Reinlichkeit zählt in der Säuglingspflege überhaupt nichts. Wenn dein Kind schreit, lass es schreien. Wenn du deinem Kind nachgibst, dann wird es zu einem kleinen Tyrann. Und. Ich muss das gar nicht weiter ausführen. Das heißt, sie hat ein Programm entworfen, das all den Bindungswünschen des Kindes, die ich angesprochen habe zu Anfang der Sendung, entgegengetreten ist.
Ist das auf fruchtbaren Boden gefallen?
Das ist auf ungeheuer fruchtbaren Boden gefallen, weil das komplementär ging zu der politischen Ideologie, gelobt sei, was hart macht. Wir müssen in Anführungszeichen, vermeintlichen Feind bekämpfen, Militarisierung der Gesellschaft, ja, Faschismus natürlich, Unterdrückung. Und da brauchte es Kinder, die nicht empathisch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, empathisch waren, sondern die, weil sie diese Bindungserfahrung angenommen und gehört und gesehen worden zu sein, nie gemacht haben, auch ihr eigenes Handeln später überhaupt nicht hinterfragt haben, anderen Menschen gegenüber. Das heißt, im Grunde war das Ganze ein Programm zur Empathielosigkeit.
Ha, und jetzt zitieren Sie eine französische Philosophin und Psychoanalytikerin, Cynthia Fleury, die über Würde geschrieben hat und sagt, dass ein unwürdig Werden in der Gesellschaft alltäglich geworden ist. Gibt es da Bezüge zur Vergangenheit?
Cynthia Fleury, die ich sehr schätze, spricht es für allgemein an, weil sie in der Gesellschaft eben diese harte Konfrontation beobachtet, andere Menschen runterzumachen und schlecht zu machen.
Und das ist auch eine Empathielosigkeit.
Das ist eine Form von, auf jeden Fall, das ist eine Form von Empathielosigkeit, auch wenn ich universelle Menschenrechte, jeder Mensch ist gleich und muss gleich respektiert werden. Wenn ich das verneine, ist das ja auch eine Form von Empathielosigkeit. Also die Hilfe bedürfen, das ist mir egal, darüber gehe ich hinweg. Und das hat jetzt sicherlich auch sehr stark mit einer Erziehung zur Bindungslosigkeit zu tun bei manchen. Aber dahinter versteckt sich natürlich auch dieses Konzept, jeder ist sich selber der Nächste. Ne? Also Hauptsache so ein bisschen Ellbogenmentalität. Hauptsache ich komme hier gut durch, was rechts und links wegkippt sozusagen, ist mir gleich. Und das ist natürlich in einer Krisensituation, in einer Gesellschaft, in der sich viele westliche Gesellschaften befinden, das hat natürlich zugenommen, diese Form von bürgerlicher Kälte, wie das in der Soziologie genannt wird.
Wir sprechen über den Schutzfaktor Bindung und was dafür wichtig ist mit Klaus Koch heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie haben das Gefährliche draußen mehrfach erwähnt, wenn Kinder eben keine Sicherheit von den Eltern erleben. Beispielsweise, wenn ein Kind anfängt, die Welt zu erleben, Abenteuer zu entdecken und die Eltern sind nicht dahinterher und eben das Kind fühlt sich dann nicht sicher. Was passiert mit diesen Kindern im Laufe des Lebens? Wo sind Gefahren?
Also ich denke, dass Kinder, wenn sie immer wieder die Erfahrung machen, auch abgelehnt zu werden in ihrer Kindheit, bestraft zu werden, bis hin natürlich zu Misshandlung, dass diese Kinder das draußen ja als gefährlich erleben. Also das draußen für die Kinder, wenn sie noch klein sind, sind ja hauptsächlich die Eltern und die Bezugspersonen, mit denen sie zu tun haben. Und dieses Phantasma des Gefährlichen draußen entsteht nach und nach, wenn sich das immer wieder wiederholt, nicht gesehen und gehört zu werden und immer wieder das Gefühl zu haben, wenn ich irgendetwas von draußen will, dann bekomme ich das nicht oder ich werde sogar dafür bestraft. Und das war so ein Schlüsselmoment, dass ich überlegt habe, Mensch, das ist ja eigentlich genau das Narrativ, das gängige Narrativ von allen Rechtspopulisten über die ganze Welt verstreut, nämlich dieses Gefährliche draußen. Da gibt es Menschen außerhalb von dir, die wollen dir nur Böses, die wollen dir an den Kragen. Und die werden dann benannt und der Erfolg auch bei uns, der AfD hat meiner Ansicht nach sehr viel mit diesem Narrativ, dass alles, was draußen, ich erinnere an die Stadtbilddiskussion, ich erinnere auch an diese, man traut sich überhaupt nicht mehr irgendwo hin. Natürlich gibt es Gefahren im Draußen. Aber Kinder, die dieses Draußen immer nur als gefährlich und bedrohlich erlebt haben, die werden getriggert. wenn irgendetwas draußen passiert, was sie ängstlich macht.
Aber jetzt gerade sehr viele SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben, dass sie teilweise eine schlechte, schwierige Kindheit mit vielen Herausforderungen hatten. Und gerade deshalb machen sie es anders. Also man kann das nicht pauschal sagen. Ist es denn Ihre, weil Sie gesagt haben, ich habe mir das überlegt, ist das aufgrund einer wissenschaftlichen Untersuchung diese Überlegung oder ist das eine persönliche These von Ihnen?
Nun, also es gibt ja in der Autoritarismusforschung, also die bekannt ist, das ist wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die sehr autoritär erzogen wurden, dass die Aggression, die sie gegen ihre autoritären Väter meistens nicht rauslassen können, weil sie die als kleine Kinder ja brauchen, die können sich da ja nicht gegen wehren, dass die dann autoritäre Tendenzen später als Erwachsene zeigen oder sich eben schwächere Opfer suchen, ne? Stichwort Mobbing und so weiter. Das ist wissenschaftlich belegt und ist und die Vermutung, dass diese 30%, die eine ungute Kindheitserfahrung, natürlich ist es vollkommen klar, dass die nicht alle nach rechts, die können auch nach links, die können, ne, das ist kein Automatismus, aber sie werden sozusagen sensibilisiert auf das Narrativ der Rechten, das draußen ist gefährlich, denn, und das ist doch ein wichtiger Punkt, es gibt Fremdenfeindlichkeit in Regionen, da gibt's überhaupt keine Fremden.
Wobei, wenn Sie jetzt sagen, dass draußen das als gefährlich wahrgenommen wird, nach dem ARD-Deutschland-Trend fühlt sich jeder Zweite im öffentlichen Raum unsicher.
Ja, das ist ja auch nachvollziehbar, aber deswegen muss ich ja nicht mir bestimmte Personengruppen raussuchen und dafür plädieren, dass man die alle aus dem Land rauswirft und um das wieder rein und ethnisch reinzumachen und dann ist wieder alles sicher, sondern man kann sich, und das ist ja völlig richtig, Maßnahmen überlegen, die das Leben im Draußen sicherer machen, natürlich.
Ja. Und eine weitere Zahl aus dem ARD-Deutschland-Trend, 52% der Befragten sagten, dass die AfD es besser als andere Parteien verstanden habe, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen. Also ist es vielleicht ein Versäumnis anderer Parteien?
Woher kommt dieses Gefühl, sich draußen nicht mehr sicher fühlen, auch an Orten, wo man eigentlich sicher ist? Darüber muss man mal nachdenken. Es gibt Orte, wo man sich zu Recht nicht sicher fühlt, nachts im Dunkeln, unbeleuchtete Straßen als Frau unterwegs, völlig logisch. Aber es gibt auch Orte, wo man in Deutschland noch relativ sicher ist, auf dem Land, gerade auf dem Land, wo die AfD viele Stimmen bekommt, in Dörfern, wo jeder jeden kennt und wo diese Angst an und für sich gar nicht getriggert wird durch irgendwelche äußeren Umstände. Und da muss man sich dann fragen, warum klappt dieses Narrativ, dieses unsicheren draußen, dass man wieder sicher machen muss, warum klappt das so gut? Bei den Beweggründen, sich rechtspopulistischen Ansichten zuzuwenden. Warum klappt das so gut?
Was glauben Sie?
Ich glaube eben, dass das einerseits natürlich mit Abstiegssorgen, mit Zukunftsängsten, Ängsten vor Globalisierung und insgesamt ist die Weltlage unsicherer geworden. Man sehnt sich, eigentlich alle Menschen sehnen sich ja nach mehr Sicherheit auch auf der Welt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ja der Zuspruch jetzt zu Fremdenfeindlichkeit quer durch die Gesellschaft geht und auch nichts zu tun hat damit, dass jemand wirtschaftlich besonders schlecht dasteht. Und da glaube ich eben nach wie vor, dass es erstaunlich ist, dass sich viele Menschen auch durch das, was draußen passiert, an Attentaten und Weihnachtsmärkten und ich meine, es gibt 70%, gut 70%, die wählen die AfD nicht. Das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, die machen sich auch Sorgen um die Sicherheit, aber die sagen nicht, deswegen alle raus mit allem, was uns fremd ist. Aber diese 30% oder 20%, die das tun, da glaube ich nach wie vor, dass da nicht nur, dass es niemals eine Ursache gibt, aber dass das viel auch mit Kindheitserfahrungen zu tun hat.
Schutzfaktor Bindung, darüber sprechen wir heute Vormittag mit Klaus Koch. Wir wollen über Lösungen sprechen. Was also tun, wenn Kinder vernachlässigt werden, nicht gehört werden? Und wie können sie dennoch bindungssicher aufwachsen?
Also ich glaube, dass die Angebote an Familien, die auch mit ihrer ökonomischen Existenz zu kämpfen haben, oft Alleinerziehende, die Unterstützung für solche Familien muss viel größer werden. In Frankreich gab es vor längerer Zeit mal so Familienzentren. Da konnte jede und jeder hingehen und sich mit Fragen an die wenden. Das heißt, das Unterstützungsangebot bei uns für Familien, denen es nicht so gut geht, und das ist niemals ein Vorwurf, das hat unterschiedliche Ursachen, das ist zu gering. Und das Gleiche gilt auch für Krippen und vor allen Dingen Kitas und Schulen. Auch hier ist das Unterstützungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer zu gering, wenn sie mit Kindern zu tun haben, die eben, wie ich es nenne, herausforderndes Verhalten zeigen, die aggressiv sind oder sich total zurückziehen. In Schulen, die so multifunktionelle Teams haben, wo Lehrer, Sozialarbeiter, jemand vom Jugendamt, ein Psychologe drin sitzen, da klappt es hervorragend.
Sie haben jetzt Beispiele auch aus dem Ausland genannt. Aus Frankreich gibt es noch andere Länder, wo sich Deutschland womöglich etwas abgucken kann.
Ja, ganz sicher in den skandinavischen Ländern. Also bin viel in Dänemark und war ja lange Zeit befreundet mit Jesper Juhl und mit ihm auch in...
Großer Erziehungswissenschaftler.
Schulen gewesen. Da gibt es alle diese Unterstützungsangebote, die ich jetzt genannt habe. Also dieses, dass da kein Kind zurückgelassen wird, wenn es Probleme hat, und dass Familien unterstützt werden, wenn sie mit sich und ihren Kindern nicht mehr klarkommen. Das ist viel weiter ausgebaut und es gibt auch ein viel liberaleres Verhältnis der nicht so starre Vorschriften wie häufig bei uns an Schulen. Aber wie gesagt, es gibt auch bei uns, und ich bin in den letzten 10 Jahren an vielen Schulen gewesen, es gibt super tolle Lehrer, die auch Unterstützungsangebote organisieren und die vor allen Dingen auch selber Unterstützerinnen und Unterstützer sind.
Dennoch sind natürlich die Schulen nicht verantwortlich für die Erziehung. Das sind dann maßgeblich noch die Eltern. Was kann es den Eltern am Ende leichter machen, auch mit herausfordernden Situationen der Kinder umzugehen?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Wie gesagt, ich erlebe es häufig, dass Eltern viel zu lange auf Therapieplätze warten für ihre Kinder. Auch niederschwellige Therapiemöglichkeiten viel zu wenig vorhanden sind. Aber es geht auch darum, dass Eltern durchaus untereinander Elterngruppen bilden, solidarisch miteinander sind, sich gegenseitig helfen, sowas wie Nachbarschaftshilfe, also ganz niederschwellige Dinge, und das auch von Eltern gegenüber anderen Eltern, die merken, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen soll, dass die Unterstützungsangebote machen. Wir nehmen dein Kind mal mit uns in Urlaub für ein paar Tage. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen.
Dann herzlichen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Klaus Koch.
Ja, vielen Dank auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.